Live aus dem Keller einer Psychiatrie. Alles das, was sonst hinter verschlossenen Türen stattfindet. Mal lustig, mal dramatisch und mal traurig. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Jetzt bei einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten aus der Psychiatrie. Heute wieder aus meinem Bettenkeller und ich habe zwei ganz nette Herren vor mir sitzen, mit denen ich gerade schon erfolgreich gerade eine Podcast-Aufnahme für ihren Podcast aufgenommen habe, nämlich den Werner und den Andreas. Hallo.
Hallo.
Ja, wir hatten einen gleichen Hörer sozusagen, der Kai, und der Kai hat gesagt, die zwei müssen mal zu dir in den Bettenkeller kommen. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich kannte zwar euren Podcast, habe aber natürlich nicht jede Folge gehört. Und hatte auch immer, man kennt sich ja so aus der Psychiatrie-Bubble so ein bisschen, aus den Podcast-Bubblen, wen es da so gibt. Und ich hatte euch natürlich schon auf dem Schirm und habe immer gesagt, ihr macht auch einen guten Job, aber dass man sich sofort dann miteinander kungeln muss und so weiter. Aber scheinbar wünschte der Kai sich als Hörer, dass wir das mal tun. Und jetzt sitzt ihr beide vor mir.
Hallo Kai, wir machen jetzt das, was du vorgeschlagen hast.
Ja, guter Vorschlag, gute Idee. Und wir fahren ja auch mal besonders gerne irgendwo hin. Also ne, manche Sachen nehmen wir auch per Zoom auf, aber auch nur als eine Chance bietet, mit weit entfernten Menschen was zu machen. Aber jetzt sind wir in Köln in deinem Bettenkeller und das ist einfach das Geilste während dem Podcast.
Bei uns gibt es also hier in meinem Keller immer zuerst was zu trinken. Und die Ansage von Werner war, besorgt mal ein Craft-Bier. Und ich habe mir überlegt, was trinke ich denn gerne als Craft-Bier? Und dann habe ich mir ein IPA, ein Hazy IPA von Crew. Und ich dachte, das wäre vielleicht auch eine Sache.
Ja, cool.
Einmal für den Andreas.
Sehr schön.
Und du, Werner, sagtest, du willst vielleicht was Alkoholfreies. Du kannst jetzt theoretisch auch eins mit Alkohol haben oder ich habe dir noch eine alkoholfreie Alternative mitgebracht.
Ich nehme beides. Jetzt trinke ich erstmal ein kleines mit Alkohol, kann ich am Anfang trinken.
Ja.
Und bevor ich dann Auto fahre, trinke ich zur Neutralisierung noch eins ohne Alkohol.
Dann gerne auch für dich.
Und du hast meinen Geschmack voll getroffen, hast ein Hazy IPA gewählt. Und Hazy mag ich besonders gerne. Das ist mein Sommerbier schlechthin. Und heute war auch schon ein sommerlicher Tag.
Also was heißt das denn, Hazy?
Hazy, das ist so eine Art der Hopfenverarbeitung. Ach so. Und es schmeckt ganz fruchtig, so ein bisschen, ich sag mal so nach Zitrusfrüchten in der Regel.
Mhm. Also, ich komme ja eigentlich aus dem vorderen Odenwald-Weingebiet. Ich kenne Bier nur, dass es bitter schmeckt.
Nee.
Und ein bisschen aus Köln, weil ich Kölsch dann trinken musste. Ich bin überhaupt kein Biersommelier, aber ich weiß, IPA trinke ich auch ganz gerne, aber ich kenne mich überhaupt nicht aus. Vielen Dank für die Aufklärung.
Ja, tschüss. Mal Prost. Genau. Sind wir gespannt, ob es Zitrusnoten hat.
Ich würde sagen, ja.
Oh ja.
Oh ja. Finde ich ein cooles Sommergetränk. Und schön, dass du es aus der Kühltasche hast. Also,
ja, ich habe auch extra so Icepacks dabei.
Cool.
Damit es schön kalt bleibt.
Perfekt.
Ja, wir starten mal. Und zwar, ich würde mit dem Werner gerne mal anfangen, weil ich habe mir überlegt, wer ist der Werner und was macht der Werner? Ich habe mir natürlich auch so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Aber wir hatten ja als erst den Kontakt gehabt und Kai hatte ja sozusagen dafür gesorgt, dass wir auch miteinander sprechen. Und ich habe natürlich, was ich immer ganz gerne mache, ich recherchiere dann auch immer so ganz gerne mal, was die Leute so machen.
Und in der dunklen Seite werden jetzt vorgekramt hier.
Ich bin gespannt, was ich über dich erfahre.
Ich glaube, es ist nichts, was du nicht schon wüsstest, Andreas. Aber du bist Psychologe und Ergotherapeut.
Nur Psychologe.
Aber du warst doch
Ehrenergotherapeut. Ich würde ihm den
Ehrenergotherapeut, okay.
Einfach für sein Engagement, insbesondere
über die Ergotherapeut HC.
Genau.
Und jetzt hast du mir noch aufgeschrieben, dass du Leiter einer besonderen Wohnform bist.
Genau.
Dann stell dich doch nochmal grob vor und erklär mir, was diese besondere Wohnform ist.
Ja, gut, dass du fragst. Also das ist ein interessanter Begriff. Es ist einfach ein Wohnheim. Das ist sozusagen so dieser Kostenträgersprech. Man möchte sozusagen, wird ja immer nach einiger Zeit, werden sozusagen normale Begriffe, sind irgendwie out. Und Heim und Heimunterbringung oder sowas, das ist.
Hört sich auch doof an.
Hört sich doof an. Und deswegen, und soll wahrscheinlich auch zum Ausdruck bringen, dass dieses stationäre Wohnen, könnte man auch sagen, vielleicht, dass das die Ausnahme sein soll, dass das Besondere sein, nur in besonderen Fällen sozusagen stattfinden soll. Und Menschen sollten im Normalfall in ihrer eigenen privaten, persönlichen Wohnung wohnen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann braucht man aus triftigen, ganz bestimmten Gründen vielleicht eine besondere Wohnform. Und so hat sich das wahrscheinlich entwickelt beim Kostenträger. Wir sind alle hier in der Region des LVR und beim LVR heißen jetzt seit einiger Zeit Heim oder Wohnheime, hieß es früher, heißen jetzt besondere Wohnformen.
Und was für ein Klientel wohnt denn da? Weil das ist ja, das klingt ja bisher noch allgemein. Sind das nur psychisch Kranke oder Behinderte oder Langzeitwohnende?
Da, wo ich jetzt arbeite, arbeite ich in einer Einrichtung oder leitet die auch eine Einrichtung für Menschen mit einer chronischen Suchterkrankung. Mhm. Überwiegend Menschen mit einer Alkoholerkrankung, aber auch andere Abhängigkeiten, Drogen unterschiedlicher Art gibt es Menschen, die bei uns wohnen. Und das ist eigentlich eine Entwicklung in der Suchttherapie. Man sieht immer auch die psychische Problematik, also diese klassische Sichtweise, da hat einer einfach nur eine Sucht und sonst hat er nichts. Das gibt es kaum noch. Ich führe die ganzen Erstgespräche mit den Leuten und ganz selten kommt es mal vor, dass jemand zu mir sagt, ja, ich bin Alkoholiker oder ich habe nur ein Alkoholproblem, sonst habe ich nichts. Ich habe mit Psychiatrie und so nichts zu tun. Auch da, würde ich sagen, findet so eine Entstigmatisierung statt. Die Entstigmatisierung der Psychiatrie im Bereich der suchtkranken Menschen. Mhm. Es gibt kaum einen suchtkranken Mensch, der zu mir sagt, er habe nur dieses. Und es stimmt ja auch. Es müssen ja wahrscheinlich bestimmte Konstellationen im Leben eines Menschen stattgefunden haben, dass man so eine Abhängigkeit entwickelt. Und insofern haben wir fast nur Menschen, die auch eine psychische Erkrankung haben. Mhm. Oder die zumindest, entweder eine voll diagnostizierte psychische Erkrankung, also eine Psychose plus Suchterkrankung, haben wir mehrere. Ganz häufig eine Angststörung plus und Depression plus Suchterkrankung. Und eine Reihe von Traumatisierungen, also schlimme Erfahrungen in der Kindheit gemacht plus Suchterkrankung. Und eine ganze Reihe von Leuten, die das noch nicht diagnostiziert haben, aber zu mir im Gespräch sagen, ja, ich habe Schlimmes erlebt und wahrscheinlich, wenn ich zu einem Psychologen oder zum Psychiater gehen würde, würde man bei mir auch eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine Angststörung diagnostizieren. Und sowas findet dann zum Beispiel in unserer besonderen Wohnform auch statt, dass wir mit den Menschen sprechen, dass sie sich in Behandlung begeben. Und dass jemand dann sagt, ich habe nur die Sucht und ich habe mit dem alles nichts zu tun, ich muss nur aufhören zu trinken, sonst ist alles gut, das gibt es kaum noch.
Ich würde jetzt mal, zum einen aus Eigeninteresse, aber auch, weil ich glaube, dass sich das Leute überhaupt gar nicht vorstellen können, mal fragen, warum wohnen die denn da? Also wenn ich mir vorstelle, dass, sagen wir, bleiben wir plakativ bei einem Alkoholpatienten. Wieso wohnt der da? Der kann doch zu Hause wohnen, theoretisch, und dann zu irgendwelchen Therapien kommen. Wieso sind Leute, die vielleicht auch ein Trauma haben oder Leute, die eine andere Suchterkrankung haben oder vielleicht auch eine Psychose, warum gehen die in ein Wohnheim?
Ja, das sagt ja der Name schon, es ist die besondere Wohnform, es ist nicht der Normalfall und es muss Gründe geben, dass Menschen in dem normalen Wohnumfeld nicht klarkommen. Meistens, die Menschen, die zu uns kommen, kommen meistens ja, aus einem ambulant betreuten Wohnen zum Beispiel, das ist relativ häufig und es klappt aber am ambulant betreuten Wohnen nicht. Das heißt, dieser Mensch bekommt ständige Rückfälle. Mhm. Und dann gibt es Leute, die zu mir sagen, ja, ich habe jetzt die 5. Entgiftung in kurzer Zeit, weil immer wenn ich alleine in meiner Wohnung bin, schaffe ich es nicht. Und der ambulante Wohnbetreuerin oder Wohnbetreuer kann zwar zu mir kommen, aber das sind dann Fachleistungsstunden, die vom Kostenträger bewilligt werden. Aber es wird nie so viele Fachleistungsstunden bewilligt. Wäre auch etwas verrückt, dass der Betreuer dann den ganzen Tag in der Wohnung des Betreuten wäre. Das heißt, der ist halt eben oft alleine und in so einer besonderen Wohnform ist man nicht alleine. Und es kann helfen, wenn man einfach in so einem Umfeld mit anderen Menschen zusammenlebt, trocken zu bleiben. Aber unsere besondere Wohnform ist auch eine abstinente Wohnform. Da gehört auch dazu, dass es Alkoholkontrollen gibt und das Bewusstsein, dass ich mich sozusagen auf eine abstinente Wohnform eingelassen habe, dass das kontrolliert werden kann, dass es auch regelmäßig kontrolliert wird, dass ich mit anderen Menschen zusammen bin, die auch alle abstinent leben, das ist der Grund. Und das ist sozusagen die Klientel, die bei uns aufgenommen wird.
Aber das heißt, ich sage jetzt mal, so der typische Familienvater mit Frau und drei Kindern, der aber auch alkoholkrank ist, ist nicht die Zielgruppe. Das heißt, das sind alleinstehende Menschen.
In der Regel ja. Also wenn die Suchterkrankung so stark ist, dass man nicht mehr alleine leben kann, weil man in so eine Schleife kommt mit ganz häufigen Entgiftungen zum Beispiel, dann ist es in aller Regel schon so, dass andere Sachen schon kaputt gegangen sind im Rahmen der Sucht, wie zum Beispiel Arbeitsplatz, wie zum Beispiel Familie. Also jemand, der einen Arbeitsplatz hat und Familie hat, kann auch suchtkrank sein, aber ist in der Regel nicht so suchtkrank, dass er in unsere Einrichtung kommt. Mhm. Er würde in unsere Einrichtung kommen, wenn er zum Beispiel seine Familie, seine Wohnung, seinen Arbeitsplatz schon in der Folge verloren hat.
Mhm. Was ich für mich persönlich ganz spannend fand, und das sind so Gedanken, die mir halt so gekommen ist, du bist ja Diplompsychologe und trotzdem Wohnformleiter. Normalerweise stellt man sich da immer so jemanden mit Frack und Schlips vor, der vielleicht VWL studiert hat und der sagt, ich bin hier der Organisator oder BWL studiert hat, ich gucke, dass hier die Zahlen stimmen und so weiter und die Therapeuten sollen mal ihre Arbeit machen. Aber du bist ja Therapeut und Leiter. Da habe ich so gesagt, wie passt das, wie matcht das?
Ja, also das ist schon eine Entwicklung, die du beschreibst, die gibt es wirklich, dass sozusagen die Leitung von Einrichtungen, dass da der kaufmännische Aspekt eine größere Rolle spielt. Wenn man so insgesamt in der Psychiatrie zurückblickt auf die letzten 40 Jahre, wirst du auch sagen, Andreas, hat die Kommerzialisierung eine große Rolle gespielt. Ja. Das heißt, so wie wir das früher hatten, dass es eine Klinik gab, dann gab es vor allem erstmal den Chefarzt, dann gab es die Oberärzte, dann gab es vielleicht die Abteilungspflege und irgendwo gab es vielleicht die Verwaltung, das ist so nicht mehr. In den ganzen Kliniken ist zum Beispiel, wie du richtig sagst, der Verwaltungschef der Boss.
Mhm. So ist du hast einen Medizincontroller und dann noch Dokumentationsassistentinnen neuerdings, die halt gucken, dass wirklich alles ordentlich quasi als Zahlen erfasst wird. Nichts zu viel, aber auch nichts zu wenig gemacht wird. Mhm. Also das ist, glaube ich, auch tatsächlich, die Kommerzialisierung haben wir ja im Gesundheitswesen generell gehabt, hat sich nicht bewährt, muss man jetzt, haben wir
aber die Folge ist trotzdem, dass die Leitungen von Einrichtungen sind Kaufleute in der Regel.
Ja.
Und zum Beispiel in so einer großen Kliniken sind es drei, gibt es einen Pflegedienstleiter, gibt es einen ärztlichen Leiter und gibt es einen kaufmännischen Leiter. Und der kaufmännische Leiter ist gleichzeitig auch der Vorstand von dem Ganzen. Mhm. So sind die meisten Einrichtungen organisiert. Und tatsächlich sind so besondere Wohnformen in der Regel auch so organisiert. Ich habe auch eine Chefin. Hallo, wenn Sie gerade eine ganz nette.
Die ist, da ist die Kamera.
Da, hallo. Die ist Kauffrau tatsächlich. Mhm. Die hat aber angefangen tatsächlich als Betreuerin sozusagen. Und ich bin schon im Rentenalter. Ich mache diesen Job so auf Teilzeitbasis und ich nutze das so ein bisschen als sanften Ausstieg in den Ruhestand, um sozusagen was Sinnvolles auch zu tun. Und ansonsten ist es richtig, also Psychologen oder Psychotherapeuten sind da eher weniger, das sind heutzutage tatsächlich in der Regel Sozialarbeiter, Sozialpädagogen und kaufmännische Geschäftsführer.
Ich fand es halt deswegen besonders, deswegen habe ich es auch so hervorgehoben, weil ich hatte auch vor kurzem im privaten Bereich nochmal gerade im Rahmen von den Bundestagswahlen die Diskussion, wer kann Minister für irgendwas werden? Und so bei, ich nehme jetzt mal, ohne das zu bewerten oder was der getan oder nicht getan hat, war Herr Lauterbach ist Arzt. Und dann denkt man sich, okay, wenn der Gesundheitsminister wird, macht es Sinn. Aber es gibt so viele andere, die zum Beispiel Jens Spahn war auch Gesundheitsminister und der ist Bankkaufmann. Und dann denkt man, wo ist da der Sinn? Und als ich dann gelesen habe, Mensch, das ist eine besondere Wohnform und er ist Leiter davon oder der leitet das mit, dann sage ich, dann haben sie mal nicht den Bock zum Gärtner gemacht, sondern das macht ja richtig Sinn.
Ja, macht auch Sinn. Und die Doppelkonstellation ist auch ganz gut und ich bin richtig glücklich, dass ich mich nicht um die ganzen Zahlen und die Sachen kümmern muss, dass ich auch einen Großteil der Verantwortung abgeben kann und sozusagen als fachlicher Leiter meine Psychiatrie-Expertise aus mehreren Jahrzehnten Psychiatrie da einbringen kann. Das ist vielleicht eine ganz gute Konstellation.
Wenn du gerade von dir selber redest, du hast mir auch geschrieben, dass du eigentlich ADS erkrankt bist oder zumindest glaubst, das vielleicht gewesen zu sein.
Ja, du hast ja gesagt, man kennt immer zurück, was sind das für Menschen und
genau.
So. Und dabei habe ich so ein bisschen an Andreas gedacht als erstes. Da habe ich, du hast auch was erzählt.
Ist dir erst die Krankheit von Andreas eingefallen?
Ja, ja, ich
genau. Habe ich das vielleicht auch? Hast du ja angesteckt?
Nee, oder bin ich erst gewürzt, ich auch immer, das macht man immer, also ja. An die eigene Kindheit zu denken, klar. An die eigene. Und ich würde sagen, aus heutiger Sicht, ich war nicht, hatte kein ADHS, aber ich hatte auf jeden Fall ein ADS. Mhm. Also ich war sozusagen der Verträumte, der vieles überhaupt nicht mitgekriegt hat, was da abging und ja, ich habe oftmals in meiner eigenen Welt gelebt, sozusagen, ja.
Und hast du denn das Gefühl, dass das dir geholfen hat für deine Arbeit später? Also geholfen im Sinne von, dass du schon in Kindheit mit was konfrontiert warst, was du vielleicht schon ganz anders verarbeitet hast oder einfach wahrgenommen hast oder damit zurechtkommen musstest, dass du dann sagst, ich verstehe auch solche Leute besser, die vielleicht so was Ähnliches haben?
Ich hatte ja nicht das Beruf. Ich hatte nie das Bewusstsein, wirklich ADS zu haben, sozusagen. Das würde ich jetzt heute anfangen, wenn ich rückblickend die Zeit meiner Kindheit und Jugend betrachte, würde ich sagen, dass das hier ein Thema war. Aber ich habe mein Studium nicht in dem Bewusstsein begonnen. So Themen haben mich interessiert. Wahrscheinlich durch, jeder Jeck ist ja irgendwie anders und wir sind alle irgendwie besondere Menschen und wir haben ja mal eine Folge gemacht in unserem Podcast über Neurodiversität. Ich finde das Konzept sehr gut. Jeder hat seine eigene neurologische Ausstattung und ist irgendwie besonders und hat auch seine eigenen Handicaps. Bei mir war es dieses verträumte sozusagen in meiner Kindheit und Jugend, was dazu geführt hat, dass ich viel gehänselt wurde, sozusagen als Trottel, der es nicht blickt oder Oma wurde ich manchmal auch genannt, sozusagen, der einfach vieles, an dem vieles vorbeigeht, der vieles nicht mitkriegt. War bei der Schule doch trotzdem ganz gut, aber ich hab vieles, ich war nicht so immer, hat vieles nicht auf dem Schirm, sozusagen.
Also würdest du das auch genau so fühlen und nicht, dass du sagst, zum Beispiel, ich bin einfach nur ein Denker gewesen, der einfach viel nachgedacht hat und deswegen verlangsamt gewirkt hat?
Ja, so habe ich mich vielleicht auch gesehen. Jedenfalls dieses Denken und auch Logik war immer eine schöne Sache, eine wichtige Sache für mich, die hat mir immer Spaß gemacht, in Sachen klar zu denken und auch mal sich in eine Sache zu vertiefen. Das fand ich auch nicht schlecht. Deswegen, ich habe gar nicht Psychologie zunächst studiert, ich habe erstmal Physik studiert.
Und Respekt vor allen, die das tun.
Ja.
Cousin von mir studiert es auch. Da bin ich sowas von dran, da bin ich am rausesten.
Ja, war ich dann leider auch. Also, aber in der Schule war ich gut. Hatte ich sogar eine 1 in Physik, aber dann hatte ich irgendwie, kam dann so viel in meinem Leben, da musste ich vieles irgendwie auch checken und auf dem Schirm haben, was ich dann nicht auf dem Schirm hatte. Ich bin zu Hause ausgezogen, musste dann mich um meine eigene Wohnung kümmern, hatte eine Freundin, habe gedacht, nee, ich habe jetzt keine Zeit, ich muss jetzt erstmal 2-3 Wochen meine Wohnung streichen. Als ich dann nach 3 Wochen wieder zur Uni gegangen bin, haben die von komplexen Zahlen gesprochen und haben nur noch so griechische Buchstaben da irgendwie gehabt.
Das war nichts.
Dann war ich raus. Und dann habe ich Psychologie studiert, mich gewechselt.
Ich würde gerne als letzte Frage zu deinen ganzen Infos aus deiner Kindheit auch so nochmal in Richtung der Medizin schauen, weil ich es ganz interessant finde, weil du zweimal gesagt hast, das war ja bei dir nicht diagnostiziert, das würdest du jetzt im Nachhinein so bewerten.
Ja, genau.
Hast du das Gefühl, vielleicht auch im Rahmen von deiner Arbeit oder vielleicht auch dem, was du so mitbekommst, auch vielleicht im LVR oder so, dass wir vielleicht zu viel auch bei Kindern diagnostizieren? Oder sagt, also weil immer die Frage ist, waren die Kinder früher schon alle so? Und früher hieß es halt, ich bleibe jetzt mal plakativ, damit du weißt, was ich meine. Früher ist, ja, der war halt so ein bisschen ein unruhiger, ein Raufbolten-Typ. Und heute würde er sogar sofort den ADHS-Stempel bekommen.
Genau, oder ein anderer, wie ich zum Beispiel, ist halt ein bisschen verpeilt, ein bisschen verträumt, der dann den ADHS-Stempel.
Und hast du das Gefühl, dass wir sozusagen im Moment zu viel diagnostizieren oder zu schnell auch in der Diagnose Pistole sind und sagen, der hat das, der hat das, der hat das? Und ist das so eine neuzeitliche Sache oder sagst du, nee, das hat sich tatsächlich verändert? Weil was mir da in den Kopf kommt, ist immer dieser medizinische Spruch, wer nichts hat, ist nur schlecht diagnostiziert.
Sowohl als auch. Also ich würde ihm teilweise recht geben. Was ich wirklich problematisch an so einer Entwicklung des häufigen Diagnostizierens finde, ist, wenn es mit der Kommerzialisierung sozusagen so total verknüpft wird. Also ich habe es mitbekommen, dass es so Praxen gibt, die sozusagen die das als Geschäftsmodell betreiben, wo man sozusagen dann, wo man dann auch viele Privatleistungen dann finanziert, wo man dann als Eltern vielleicht das Gefühl hat, ja, ich muss das auf jeden Fall mal durchchecken lassen. Und wenn ich das jetzt nicht mache und diese ganzen Programme mache, dann wird mein Kind irgendwann von Bürgergeld oder Hartz IV, hat man damals gesagt, leben. Und wir müssen das jetzt ausgeben und all das tun. Und der gesunde Menschenverstand und sich zu überlegen, welche Rolle können Vereine spielen, welche Rolle kann die Lebensweise spielen, welche Rolle kann vielleicht eine Sportart spielen, die ein Kind machen kann. Das finde ich sehr wichtig und das muss auch eine große Rolle spielen. Und dieses Diagnostizieren halte ich vor allem dann für schwierig, wenn es so kommerzialisiert wird. Also wo ein Wille ist, irgendeine Therapie anzubieten, irgendeine Therapie oder eine Maßnahme zu verkaufen, gibt es auch irgendwo meistens in der Regel auch die passende Diagnose. Mhm. Das ist natürlich ein Problem. Aber unabhängig davon gibt es natürlich auch diese Erkrankungen und diese Störungen. Und dessen sollte man sich bewusst werden und sollte auch was tun gegen. Mhm. So eine Entwicklung positiv zu beeinflussen. Aber das muss nicht nur der medizinische Bereich sein. Es kann in der Lebensführung liegen oder spielt eben kann ganz viel eine Rolle spielen, finde ich.
Ja, ich hatte auch schon Kontakt mit einem Kinder- und Jugendpsychiater. Mhm. Und da hatte ich auch da neben dem Podcast auch so mit ihm drüber gesprochen, weil er dann auch ganz schnell auch auf dieser Ritalin-Schiene rumgetrampelt wird und dann sofort alles, sobald die Diagnose da ist, sofort verschrieben wird und so. Und da auch viele Gegenbewegungen gibt. Ne?
Ja. Wobei diese Medikamente helfen bestimmt, aber es sollte sowas Neutrales, Fachliches, ohne kommerziellen Interessenskonflikt. Man muss Interessenskonflikte, finde ich, immer betrachten. Man muss immer berücksichtigen, wenn ich zu irgendeinem Institut gehe, was davon lebt, dann kann ich nicht unbedingt davon ausgehen, dass dann die Diagnose immer richtig gestellt wird. Wenn der Mensch davon lebt, dass er diese Diagnose vergibt und mir irgendein Therapieprogramm verkauft.
Mhm. Ja, und ich denke, das ist, können wir fast auf die psychiatrische Arbeit übertragen. Medikamente sind immer nur eine Säule. Das heißt, ich muss auf die anderen Dinge, auf das Umfeld, auf die Hobbys, du hast es angesprochen, sicherlich auch gucken, sehr bewusst. Und es ist nicht damit gelöst, eine Diagnose zu haben und ein Medikament zu verordnen. Das haben wir bei anderen psychischen Erkrankungen auch. Die sozialen Kontakte oder die sozialen Kompetenzen werden dadurch nicht unbedingt besser.
Genau. Ja, Andreas, du hast dich gerade zu Wort gemeldet und ich fand es ganz süß, was der Werner geschrieben hat, weil wir wollen natürlich auch dich ein bisschen beleuchten. Vor mir sitzt El Presidente. Ich fand es einfach nett. Du bist Ergotherapeut mit Masterstudiengang.
Ja,
wenn man das so tatsächlich sagen kann. Und du bist Vorsitzender des Spitzenverbands für Heilmittelverbände. Und auch Vorsitzender des Deutschen Verbands der Ergotherapie. Und ich habe mit Werner drüber gesprochen und habe gesagt, wow, was macht so jemand? Und dachte, der ist in Berlin. Der macht da so Sachen in Berlin. Und dann habe ich so
mit
gedacht.
Jens Spahn hat da viel gemacht.
Dann habe ich gesagt, jetzt bin ich gespannt, was denn der Andreas so in Berlin macht. Stell dich gerne vor und dann gucken wir mal in die Richtung.
Ja, tatsächlich bin ich ja erstmal Ergotherapeut. Und das bin ich auch wirklich von Herzen aus. Und du hast es, ich weiß gar nicht, bei unserem Podcast, glaube ich, erzählt, dass du Zivildienst gemacht hast und so zur Krankenpflege gekommen bist. Und
genau.
Ich bin tatsächlich über Zivildienst zum Ergotherapeuten gekommen. Ich wusste
nie,
was ich werden wollte. Ich wusste immer nach jedem Ferienjob, was ich nicht werden wollte. Und irgendwann war Schule dann zu Ende. Ich habe sogar gezwungenermaßen Abitur gemacht, weil meine Eltern dann immer gesagt haben, nach dem Realschulabschluss, was lernst du denn jetzt? Na, und dann habe ich gesagt, mach ich jetzt Abi. Und irgendwann war Schule zu Ende. Was studierst du denn jetzt? Wusste ich immer noch nicht. Und dann kam der Zivildienst, damals noch 20 Monate. Und das war tatsächlich die Befreiung letztendlich meines Berufsproblems. Ich habe eine Ergotherapeutin da kennengelernt und habe gedacht, was macht die? Das sieht cool aus. Und
kennengelernt.
Ja, nee, wirklich.
Mit Anführungsstrichen.
Mit Anführungsstrichen. Und ich habe da gedacht, gut, wo hat sie das gelernt? Habe mich da auch beworben und habe da meine Ausbildung gemacht. Okay. Und der Beruf war nachher noch viel, viel cooler, als ich eigentlich erwartet habe. Und ja, habe das tatsächlich auch mit Werner zusammen 18 Jahre gemacht und vorher auch schon ein paar Jahre woanders. Und in der Psychiatrie, das war von Anfang an so, bin ich auch irgendwie völlig ungeplant hinzugekommen. Also ich hatte eigentlich immer gedacht, ich mache was mit Kindern. Und habe mein erstes Psychiatrie-Ausbildungspraktikum gemacht. Habe dann am Ende gesagt im Team, fand ich cool. Und die haben gesagt, ja, wenn du fertig bist, kannst du dich ja bewerben. Und so war es dann auch. Und habe das nie bereut und war immer schon ehrenamtlich in diesem Berufsverband der Ergotherapeuten aktiv. Also auch schon tatsächlich im letzten Jahr der Ausbildung fing das an. Und dann haben sie mich ein bisschen zum Jagen getragen und bin da seit 8 Jahren quasi Vorsitzender, so nennt man das korrekt. Und mache jetzt quasi Berufspolitik, im Wesentlichen natürlich für die Interessen der Ergotherapeutin, aber im Spitzenverband halt auch für Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie. Und dazu gehört es auch, regelmäßig in Berlin zu sein. Jetzt ist gerade mal Bundestagswahl gewesen. Ich habe die ruhigste Woche ever. Jetzt ist gerade Koalitionsverhandlung. Ich muss mich wieder daran gewöhnen.
Deswegen hast du auch Zeit, hierher zu kommen.
Eine ganze Woche nicht gereist, also eigentlich sogar 2 Wochen.
So Lauterbach ist jetzt weg sozusagen.
Weiß man nicht, ob er weg ist. Das weiß noch keiner.
Das weiß noch keiner. Zu dem Zeitpunkt weiß das noch keiner.
Das weiß noch keiner. Aber tatsächlich ist es tatsächlich so, dass wir relativ regelmäßig Kontakte haben, natürlich auch zu den Gesundheitspolitikern, um dort zu gucken, wie man Gesundheitsversorgung verbessern kann. Mhm. Und da gibt es eine Menge zu tun.
Ich habe auf jeden Fall gleich nochmal die Frage, wie theoretisch so eine Art Arbeitswoche oder Arbeitstag bei dir aussieht, weil ich mir das halt so schwer vorstellen kann. Aber auch das Schöne ist, dass man dann auch so, dass ich mir auch so Schnittmengen natürlich auch angeguckt habe, weil Werner ja auch zum Beispiel schrieb, dass es bei euch auch oft um Leitlinien geht. Und ich denke, dass bei der Leitlinienfrage natürlich auch eine Sache ist, wie sozusagen stellst du als Vorsitzender für die Verbände sozusagen, was machst du für Leitlinien, beziehungsweise bist du aktiv dabei, auch Leitlinien mitzugestalten? Wie fühlt man sich dabei, so Leitlinien zu machen? Was ist das für eine Arbeit und wie hat man da so ein bisschen den Backup und mit wem bespricht man sowas? Und das habe ich dann auch den Chefarzt der hiesigen Klinik, als in der Folge war, weil der macht halt auch Leitlinien für Demenz und Demenzforschung und Demenztherapie, wo ich so gedacht habe, wie muss man sich fühlen, wenn ich sozusagen an der Quelle von dem sitze, was dann in Deutschland alle machen sollen, müssen, /
Sollten,
genau. Und das besprechen wir gleich. Und dann habe ich, natürlich will ich auch noch über euren Podcast reden. Und ich habe auch was gelesen, was ihr zusammen veranstaltet habt, nämlich ein tolles Konzept. Da habe ich nämlich mir auch ein paar Fragen zu aufgeschrieben, was mich total interessiert hat. Und jetzt muss ich aber erst noch mal so einen IPA-Schluck nehmen. Cheers. So, da sind wir wieder. Ich finde, es ist vielleicht nicht mein Lieblingsbier, aber ich finde es immer interessant, dass es tatsächlich so zitronig schmeckt.
So fruchtig, ja.
Ist denn IPA auch wirklich dein Liebstes? Oder hättest du jetzt, wenn du jetzt gewusst hättest, ich hätte dir alles besorgen können, hättest du dir was ganz anderes gewünscht als Craft Beer?
Ich sag mal, so ein Hazy IPA ist für mich so ein Sonnengetränk. Das kann man im Sommer trinken, das ist erfrischend und das schmeckt einfach cool, ne? Und es ist auch noch relativ leicht, ne? Also ich persönlich mag auch so schwere Biere, also so ein Fass ausgebautes Stouts ist eher so mein Lieblingsbier, aber dann trinkt man eher zu zweit so eine Flasche, weil das hat dann auch meistens so 12, 13, 14%, dann wären wir nicht mehr so podcastfähig.
Aber das kommt drauf an, am Anfang schon noch.
Von der Aromatik, sage ich mal, finde ich das schon spezieller. Aber das kannst du halt nur eher eine halbe Flasche, wenn du eine ganze Flasche trinkst, hast du Party. Ne? Und das machst du auch nicht im Sommer, wenn du draußen sitzt.
Ja. Ich meine, wir sollen jetzt natürlich jetzt nicht Dauerwerbung für Alkohol machen, aber ich kenne das, wenn ich jetzt im Sommer so einen Hefeweizen trinke und dann die Leute, die jetzt YouTube schauen, werden das dann sehen. Meine Frau sagt immer, ich mache dann so ein Hefeweizengesicht. Das sieht ungefähr so aus. Okay, habt ihr jetzt Pech gehabt, die Leute, die nur zuhören? Gut, wir waren bei dem Punkt gewesen, wie stelle ich mir deine Arbeit vor und wie sieht so eine Woche oder so ein Arbeitstag bei dir aus? Weil ich frage das so blöd plakativ, weil es mich tatsächlich interessiert. Weil jemand, der ja eigentlich Therapeut ist und der mit Menschen arbeiten will, soll und jetzt aber sagt, nee, ich bin jetzt Vorsitzender von dem Verein und ich vertrete auch die Interessen der anderen Ergotherapeuten und Logopäden und so weiter und so fort. Und erarbeite auch Leitlinien und muss halt auch nach Berlin und mich mit solchen Leuten treffen. Wie arbeitest du? Was machst du?
Also das Leitlinienthema würde ich jetzt von dieser Funktion erstmal abkoppeln, weil die habe ich tatsächlich auch schon im Ehrenamt gemacht. Da reichte dann, ich würde mal sagen, vielleicht eine besondere fachliche Expertise für bestimmte Themen, jetzt zum Beispiel affektive Störungen oder auch psychosoziale Therapien, aus Sicht der Ergotherapie aus. Also das heißt, Leitlinienarbeit mache ich seit dem Beginn der Leitlinien. Also ich habe, glaube ich, schon seit der ersten Leitlinie psychosoziale Therapien an der Leitlinie psychosoziale Therapie mitgearbeitet. Und auch so ist es auch bei vielen anderen. Und
ich muss dazu sagen, Leitlinien muss man kurz definieren. Das ist einfach, Leitlinien sind Projekte, die sind meistens bundesweit. Und da wird das Wissen zu einem bestimmten, Leitlinien kann über ein bestimmtes Störungsbild sein, über eine Erkrankung, über ein Therapieverfahren. Da wird das Wissen zu diesem Therapieverfahren, zu diesem Störungsbild zusammengetragen und es wird strukturiert und bewertet. Wird dann sozusagen Empfehlungen gegeben. Die und die Therapie soll man machen, wenn man die Erkrankung hat. Die und die diagnostische Verfahren soll man vielleicht anwenden, um zu erkennen, ob man diese Erkrankung hat. Das heißt, es mündet in so ein Konglomerat an Empfehlungen.
Die aber jetzt nicht, ich sag mal, nicht Eminence-based Praxis sind, also nicht alte Männer mit viel Lebenserfahrung überlegen sich, was man tun soll, sondern in aller Regel darauf basieren, was aktuell aus wissenschaftlichen Studien bekannt ist. Die werden halt gesucht und bewertet und dann in einem repräsentativen Gruppe, also das heißt, auch da schaut man, dass möglichst alle vertreten sind, die irgendwo auch von diesem Thema berührt sind, also auch Angehörigenverbände und auch Betroffene oder Krankheitserfahrene, die zusammen machen quasi daraus einen Empfehlungskatalog. Und der Empfehlung kann einen starken Konsens haben, sie kann aber auch eine starke Evidenz haben. So kann man das zusammenfassen und man hat auch so ein Ablaufdatum in der Regel, dass man sagt, mindestens alle 5 Jahre oder spätestens alle 5 Jahre sollte man das überprüfen. Und deswegen mache ich das schon viele Jahre. Also manche habe ich das Gefühl, die habe ich adoptiert. Und mit manchen Menschen in den Leitliniengruppen hat man auch schon über viele Jahre eine Beziehung aufgebaut und freut sich wieder, wenn es losgeht, das Update. Und man wird gemeinsam alt, sag ich mal.
Aber wir jetzt nicht den Eindruck erwecken wollen, dass der DVE die Leitlinien selber macht. Nee. Da hast du ja eine ganz andere, die, wie ich gut finde, hast du ja selber als El Presidente eine gute Linie sozusagen vertreten, dass der DVE, der Deutsche Verband der Ergotherapie, dass sich dieser Verband an den Leitlinienprojekten, die hochkarätige Universitäten, zum Beispiel auch in deiner Klinik, die Demenzleitlinie ist, glaube ich, federführend von hier gemacht worden, dass der DVE sich daran beteiligt.
An den wissenschaftlich-medizinischen Leitlinien oder der Fachgesellschaft.
Als Fachgesellschaft, ja. Und da gibt es halt Menschen, auch ich, durch dich habe ich jetzt die Gelegenheit, an der Alkoholleitlinie mitzumachen und an der Alkoholleitlinie, an der Leitlinie für alkoholkranke und psychisch kranke Menschen. Und das ist, eine gute Strategie eines Verbandes, dass man nicht so größenwahnsinnig ist, dass man denkt, man kann so ein ganzes Leitlinienprojekt selber durchführen, sondern man beteiligt sich an den medizinischen Leitlinien, die andere Fachgesellschaften machen, weil da gehört viel dazu. Ich habe große Hochachtung vor den Leuten, auch die Leitlinien, die hier gemacht wird, sowas zu organisieren. Da muss man zusammentrommeln, man muss richtig einladen, man darf niemanden vergessen. Man muss alle Verbände einladen und der DVE ist halt ein so ein Verband, der dann eingeladen wird, der dann so stellvertretend für die Ergotherapie die Expertise dann in diese Leitlinie reinbringt. Natürlich ist es Interesse der Ergotherapie, auch angemessen empfohlen zu werden. Angemessen jetzt nicht, dass die Ergotherapie alles macht. Wir wollen nicht überempfohlen werden, aber auch nicht vergessen werden sozusagen. Und das, finde ich, hast du eine gute Strategie gewählt, dass der DVE sich ganz breit an ganz vielen Leitlinien beteiligt. Nicht alle Berufsverbände von Therapeuten haben diese Wichtigkeit erkannt. Im Ausland gab es auch also Therapieverbände, die eigene Leitlinien erstellt haben. Und davon hast du dich verabschiedet, weil da denke ich, hast du recht, da wird man sich verheben. So eine Leitlinie zu erstellen, ist eher was für eine Universität oder so eine große Uniklinik, die dann die viel Expertise und
auch die Manpower hat. Ne?
Manpower haben, ja. Also auch die Fleißarbeit, Literatur ist die Fleißarbeit. Und korrigieren muss man auch. Also ich habe das nicht entschieden, das war schon vor meiner Zeit, hat der DVE das entschieden, dass es quasi nicht eigene Leitlinien erstellt.
Aber ich weiß, da warst du immer, immer als Funktionsträger mit einer, der gesagt hat, so ist es richtig, so sollte man es machen.
Also das Leitlinienleben abgetrennt, sage ich mal, das war was ich immer schon nebenbei als Hobby gemacht habe. Ich mag das total, habe das auch als praktizierender Ergotherapeut noch sehr geschätzt, weil man tatsächlich dann, wenn man sich mit so einem Thema, das dauert schon immer so 2 Jahre, bis man eine Leitlinie gemeinsam erstellt hat, man ist sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, was ja auch in der Versorgung, wo man arbeitet, ein relevantes Thema ist. Man kriegt sehr viel aktuelles Wissen und man kriegt auch sehr interessante Kontakte über die eigene Berufsgruppe hinweg. Also das heißt, man erfährt auch viel von den anderen Anbietern von therapeutischen Leitlinien, also Leistungen. Also ne, ich habe viel verstanden auch zu Psychopharmakotherapie, zu Psychotherapie, was ich so nie gelernt hätte, wenn ich nicht diese Leitlinienprozesse mitgemacht hätte. Und das hat mir auch in der Versorgung für meine Patienten auch viel Standing gegeben. Manche Sachen macht man ja auch bewusst nicht, weil man weiß, dass die einfach keine Evidenz oder keine Wirkung haben und das dann auch vor Patienten manchmal zu vertreten, dass man was bewusst nicht macht, was die vielleicht auch toll gefunden hätten und dass man das erklären kann, warum man das nicht macht, ist schon eher ein Vorteil, auch wenn man so
dabei ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass man da halt auch echt stolz auf sich sein kann, ne? Oder dass man sagt, okay, ich habe diese Leitlinie gemacht, jetzt gibt es einige Kliniken oder viele Ergotherapeuten, die sich daran halten oder die da auch mitarbeiten und dass sie dann die Leitlinie lesen oder die Konzeptionierung auch lesen und dann sagen, okay, wer hat das gemacht? Und dann steht dann dein Name drin und dann weißt du, dass du federführend auch dafür bist, dass jetzt viele, viele Leute in Deutschland sozusagen nach deiner Anleitung, sage ich jetzt mal, so ein bisschen arbeiten. Und ich denke, da kann man sich schon auf die Schulter klopfen, oder?
Ich bin jetzt nicht jemand, der sich nicht selten auf die Schulter klopft, aber bei der Sache habe ich das
ehrlich so. Der sich nicht selten auf die Schulter klopft.
Also ist jetzt, Bescheidenheit ist jetzt nicht unbedingt meine Maximalgröße, aber also tatsächlich ist es das eher nicht. Bei Leitlinien ist es schon so, für mich war der Gewinn, sage ich mal, das Netzwerk und auch das Wissen. Also mir fällt Lernen gar nicht so leicht. Also ich kann kein Fachbuch von vorne bis hinten lesen, finde das spannend. Aber das quasi so im echten Leben zu lernen, sage ich mal, ist schon, hat mir sehr geholfen, viele Dinge zu verstehen über den eigenen Tellerrand hinaus. Das war so mein Benefit oder ist mein Benefit bei der Leitlinienarbeit. So, deswegen habe ich das immer gerne gemacht, mache es auch noch. Und die andere Rolle ist halt tatsächlich ja deine Frage, wie lebt es sich als Verbandsvorsitzender?
Ja
es ist tatsächlich ein sehr buntes Leben. Man reist viel. Man hat quasi durchaus, man versucht natürlich alle politischen Kontakte zu nutzen, die man in der Gesundheitspolitik nutzen kann. Da auch Kontakte aufzubauen über viele Jahre, aber auch über die eigene Berufsgruppe hinaus natürlich Kontakte zu den anderen Berufsgruppenvertreterinnen aufzubauen. Das Gesundheitsversorgung ist was Multiprofessionelles. Und so guckt man, dass man Netzwerke auch über die eigene Berufsgruppe hinaus pflegt und auch schafft. Weil wir haben ja auch gemeinsame Interessen. Und sinnvollerweise ist es auch gemeinsam abgestimmt, was wir tun und fordern, damit eine Versorgung für die Menschen in Deutschland möglichst eine gute Versorgung ist. Und das ist, führt dazu, dass ich so immer 2-3 Tage in der Woche unterwegs bin. Da reise ich durch Deutschland. Nicht selten ist der Ort Berlin, aber nicht nur. Und die anderen 2-3 Tage bin ich dann zu Hause in einem Homeoffice, ne, ab und zu einmal im Monat vielleicht auch an der Geschäftsstelle. Also es ist eher ein Leben, das man auch mit Reisen verbringt.
Oh, man muss mal Reisen mögen, ne?
Vielen Kontakten. Ja, muss man Reisen mögen. Ich mag das tatsächlich. Also ich, das ist auch so ein Benefit. Ich bin gerne auch mal in der Stadt und genieße auch mal die Möglichkeit des kulturellen Angebotes oder mal eine Stadt zu besichtigen. Das versuche ich irgendwie auch bei all den Terminen immer noch zwischendurch zu schaffen. Gelingt mir auch fast immer. Blöd ist nur, gibt es auch schon mal, wenn man dann irgendwie drei Reisen hintereinander hat, ist dann irgendwie 10 Tage am Stück unterwegs, dann wird es auch logistisch herausfordernd.
Ich habe mir überlegt, wenn du zum Beispiel in Berlin bist und du sozusagen ja auch als Vorsitzender deine Vereine vertrittst, dann gibst du sozusagen ja auch Informationen nach noch weiter oben weiter, wie ihr arbeiten wollt, was ihr für Wünsche habt, wie ihr euch eure Arbeit vorstellt, wie man die Arbeit verbessern könnte und so weiter und so fort. Und jetzt so dieses plakative, politische, was wir halt auch, was wir sich aus den Medien mitbekommen oder aus den Nachrichten, wie man, wie Politiker arbeiten, was Politiker machen. Hast du das Gefühl, das habe ich nämlich, als ich das aufgeschrieben hatte und mir so überlegt, hast du das Gefühl, du bewirkst richtig viel was und da läuft richtig ein Motor, wo du sagst, boah, wenn ich da Dinge anmerke oder wenn ich dann Wünsche äußere, da passiert auch was? Oder hast du das Gefühl, ja gut, also was wie sagt man so schön, was juckt den Baum, wenn die Sau sich dran kratzt? Also hast du das Gefühl, du kratzt die ganze Zeit an irgendwas und die sagen, ja, ja, machen wir schon, interessiert uns aber eigentlich gar nicht, was du erzählst.
Das ist eigentlich eine schöne Frage, weil tatsächlich macht das ja jetzt 8 Jahre und ich finde, das, was wir in Nachrichten über Politiker gezeigt bekommen, ist denen nicht gerecht. Also auch, also ich sag mal, es gibt ja in jeder Berufsgruppe Sonne und Sonne, aber im Großen und Ganzen arbeiten die wirklich viel und intensiv. Das heißt, das sind wirklich harte Terminkalender, das sind volle Wochen, das sind Abende mit nicht einer Veranstaltung, sondern im Schnitt dann 3, sage ich mal, die man besucht, wo man sich immer vor- und nachbereiten muss, wo man immer in der Öffentlichkeit steht. Und ich habe schon das Gefühl, wie gesagt, es gibt immer Ausnahmen, ne? Das ist in jeder Berufsgruppe so, dass die meisten sehr interessiert sind zu erfahren, was die Sichtweise der anderen ist, auch der Menschen, die quasi ein Anliegen haben. Und auch, dass sie, wenn möglich, versuchen, diese Sichtweisen auch zu berücksichtigen. Also das heißt, sie freuen sich darüber, wenn man ihnen Dinge erklärt, wenn man auch idealerweise vielleicht erklärt, wie man es lösen könnte oder wie, was eine Lösungsmöglichkeit wäre oder was ein Ziel wäre. Das erlebe ich schon, dass das sehr dankbar aufgenommen wird, dass es da ein offenes Ohr gibt. Und bis auf wenige Ausnahmen, und die werden leider in der Presse gehypt und machen so ein schräges Bild, habe ich großen Respekt vor deren Arbeitspensum. Also meins ist nicht gering, aber da denke ich immer noch, Wahnsinn, wenn ich jetzt nach der Veranstaltung noch zur nächsten müsste und dann nochmal so eine Performance hinliefern müsste und danach vielleicht nochmal zu einer Veranstaltung am selben Abend, das müsste ich nicht haben. So.
Aber hast du das Gefühl, wenn ich da nochmal nachfragen darf, hast du das Gefühl, wenn wir jetzt dem amtierenden Gesundheitsminister oder von mir aus auch seinen Unterstellten, weil es, du wirst ja nicht alles, genau, andere Arbeitsebene, ja. Du wirst ja nicht alles mit dem Herrn Lauterbach besprechen, ja, sozusagen. Hast du das Gefühl, wenn du mit deinen Wünschen und Ideen ankommst, dass das dann auch wirklich, und ich nenne es so polarisierend, dass was passiert? Ja. Also, dass du wirklich sagst, klar, ich habe jetzt hier was geäußert, und dann ist A hinten auch rausgekommen.
Also jetzt sind die Dinge im gesellschaftlichen Leben ja durchaus außerordentlich komplex. Also das ist mal das Problem. Ne? Das ist ja auch das Problem, was Populisten das Leben einfach macht, weil sie für komplexe Sachen einfache Lösungen haben, was die durchschnittlichen Politiker wahrscheinlich eher nicht haben. Für ein komplexes Problem hat man keine einfache Lösung. Und ich bin ja auch nicht der Einzige, der gehört wird. Das heißt, bei komplexen Problemen werden logischerweise auch viele Menschen, ähnlich wie bei so einer Leitlinie, deren Meinung wird gehört. Und man versucht natürlich dann eine Lösung zu finden, die möglichst viele Interessen oder möglichst das beste Ergebnis, vielleicht auch sogar mit möglichst geringem Aufwand, erreicht. Und ja, ich habe das durchaus erlebt, dass wir Dinge vorgetragen haben, die manchmal absehbar schnell, ich sage mal vielleicht in einem halben Jahr, zu einer Veränderung geführt haben. Manche haben auch vielleicht mal 2-3 Jahre gedauert. Manche haben auch 30 Jahre gedauert, da haben schon Kollegen von mir angefangen, das ist trotzdem passiert irgendwann und auf manche Sachen warten wir auch noch. Also das, ja, es geht nur bei komplexen Lösungen nicht so, dass 2 Leute sich zusammensetzen, überlegen sich, wie es funktioniert und dann wird es einfach gemacht. Das ist bei den Fragestellungen, die wir da diskutieren, so einfach in der Regel nicht. Aber es ist schon so, dass man mitbekommt, dass versucht wird, und das passiert dann auch, wenn es irgendwie möglich ist, die Interessen der möglichst meisten auch zu berücksichtigen.
Ja, kein Heilmittelerbringer, sondern Außenstehender. Ich kann das kurz mal wirklich zusammenfassen. Es ist gar nicht so kompliziert. Ihr habt viel bewirkt. Also das Hauptproblem der Therapeuten in Deutschland, vor allem der Niedergelassenen, war, dass es zu wenige gab, die kaum was verdient haben. Mhm. Also wenn ihr nichts gemacht hättet, hätte man eine riesige Therapeutenarmut. Es gab in der Vergangenheit Therapeuten, die ein ganzes Leben lang als Physiotherapeut oder Ergotherapeut gearbeitet haben und so halb in Altersarmut gegangen sind, nach einem arbeitsreichen, umfangreichen Leben, weil die Gebührensätze sehr gering waren. Die Krankenkasse war sozusagen alles ziemlich down. Mhm. Und ich habe zumindest in der Zeit, wo ich selber noch in der Ergotherapieleitung hier zusammen war, mitgekriegt, dass du und auch dein Vorgänger, zumindest in der Zeit, haben sich die Gebührensätze verdoppelt, mehr als verdoppelt, was bezahlt wird für Ergotherapie. Und das ist auf jeden Fall eurer Lobbyarbeit geschuldet, dass Ergotherapeut zumindest und auch Physiotherapeut nicht mehr ein Beruf ist, wo man Geld bezahlen muss, sondern ein Beruf ist, wo man so wie in der Krankenpflege ein Gehalt bekommt. Das war ein Switch, der ist jetzt
bei der Ausbildung.
Bei der Ausbildung, wenn man den Beruf, wenn man das werden will und man sich ausbilden lässt, musste man früher Schulgeld bezahlen, um das werden zu dürfen. Mhm. Und jetzt bekommt man ein Ausbildungsgehalt, zumindest in den meisten Bundesländern, bei den meisten Schulen noch.
Ja, in den meisten nicht ganz, aber tatsächlich, du hast recht, das sind Sachen, die passiert sind. Also wir haben Ausbildungskostenfreiheit erstmal bis auf 2 Bundesländer. Also auch das ist föderal. Okay. Das heißt, man muss erstmal nicht seine eigene Ausbildung noch bezahlen. Das war viele Jahre.
Ja, das hatte ich auch mitbekommen.
Wir haben zum Teil jetzt tatsächlich auch Ausbildungskostenvergütung bei den Schulen, die an Kliniken angeschlossen sind. Das sind aber nicht so überragend viele, sage ich mal. Aber das ist passiert. Was auch passiert ist, du hast es angesprochen, bundeseinheitliche Tarife. Das war früher auch bundeslandabhängig, krankenkassenabhängig. Also es gab viele unterschiedliche Verträge. Und dann hatte man noch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch Sätze in Ostdeutschland, die waren absurd.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und bundeseinheitliche Preise und früher waren die an einer sogenannten Grundlohnsummenbindung geknüpft. Das gab es auch bei anderen Bereichen. Da konnte man gar nicht mehr verhandeln. Ja, weil man immer nur so ein bis zwei Prozent überhaupt als maximale Verhandlungsmasse hatte. Und dass diese Grundlohnsummenbindung weggefallen ist bei den Verhandlungen, dass es auch eine Schiedsstelle gibt und Ähnliches, das sind Dinge, die sind passiert. Die hat die Politik auch nach den Forderungen eingeführt. Also ja, um deine Frage nochmal zu beantworten, das funktioniert. Es ist halt nicht so simpel im Sinne von, das ist ein ganz simples Problem, wo man sich unterhält und hat eine Lösung und die wird dann einfach mal umgesetzt. Das sind halt sehr vielschichtige, komplexe Aspekte, die viele Player betreffen, die auch immer Geld betreffen. Geld ist auch ein Problem, sage ich mal. Geld ist nicht genug da an Ressourcen. Das heißt, auch dieser Aspekt ist immer noch mal mit zu berücksichtigen. Aber ich sehe schon, dass überwiegend in der Politik ein wirkliches Interesse daran steht, die Probleme zu lösen und dass man dankbar ist, wenn es Menschen gibt, die das unterstützen, indem sie sie halt vorbringen und auch möglichst sachlich und vielleicht auch mit einem Lösungsangebot auch herantragen. Und dann kann es schnell gehen oder langsam gehen.
Also ich muss sagen, für mich wäre die Arbeit an sich, die du machst, überhaupt gar nichts, weil, also ich, totaler Respekt davor, weil ich könnte es halt nicht, darum geht's. Und ich finde es auch faszinierend, dass du sozusagen den extrem langen Atem hast, da auch viele Dinge sozusagen jahrelang sozusagen mit vorzutragen. Ich rede aus meiner Warte deswegen so, weil ich bin ja Krankenpfleger und auch von meinen Dingen, die ich so hobbymäßig mache, bin ich so eine Art Problem-Solver. Also ich muss immer schnell aus einer Situation eine gute Situation machen. Und gerade in der Krankenpflege ist das halt klar, aber auch in anderen Hobbys, die ich habe, muss ich schnell Entscheidungen treffen. Und wenn ich mir dann vorstellen würde, ich muss mit Person A, Person B, Person C, dann wieder mit Person A und dann reden wir nochmal und dann überlegen wir, wie wir es finanzieren. Da hätte ich mich schon dreimal den Kopf gegen die Wand eingerannt, weil ich gesagt habe, jetzt macht endlich hin, ich habe da keine Zeit für. Und deswegen Chapeau für diese Arbeit und gut, dass es so Leute gibt wie dich. ich könnte es nicht, aber ich bin da wahrscheinlich auch eher so die Feuerwehr im Krankenhaus, in Anführungsstrichen, und nicht derjenige, der da die Pläne macht. Deswegen, also wir haben ja auch Pflegeexperten zum Beispiel, die sich auch Gedanken über Konzeptionierung in der Pflege machen und auch, wie man das in der Klinik besser macht oder. Das wäre alles nichts für mich. Bei mir muss immer zacki, 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 zacki gehen. Aber wir haben jetzt schon viel über auch Leitlinien gesprochen und auch viel über deine Arbeit gesprochen. Deswegen, wir drehen so ein bisschen meine Themen hin und her. Aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil das macht das Gespräch ja auch so ein bisschen organisch. Was ich an dieser Stelle auf jeden Fall noch ansprechen wollte und mir auch sehr wichtig, auch persönlich ist, ist, dass ihr ja auch einen Podcast habt. Und der heißt Psychiatrie im Alltag. Und jeder Podcast hat ja sozusagen so seine eigene Idee. Was ist denn, damit die Leute, die jetzt auch meinen Podcast vielleicht hören, auch sagen, Mensch, bei dem Werner und bei dem Andreas, da will ich unbedingt mal reinhören, weil die machen auch sowas Ähnliches, die kenne ich ja noch gar nicht. Was ist denn eure Idee hinter eurem Podcast? Wie seid ihr dazu gekommen? Warum wolltet ihr den unbedingt machen? Und was ist das Konzept?
Es war während der Corona-Zeit. Und es war in der Zeit, wo wir beide, wir haben über 17 Jahre zusammengearbeitet, wo wir beide aufgehört haben bei dem Arbeitgeber. Und wir dann dachten, ja, wir brauchen noch ein Projekt, wo wir uns ab und zu noch sehen. Wir haben uns
in den es war viel romantischer. Also es war vor der Corona-Zeit. Werner und ich, wir haben 18 Jahre im selben Büro gesessen, genau, und haben quasi Schreibtisch an Schreibtisch gearbeitet. Wir haben auch immer sehr, sehr erfolgreich zusammengearbeitet, weil wir immer heftig diskutiert haben. Ja. Das heißt, so in unserem Vorzimmer.
Sehr kontrovers manchmal.
Sehr kontrovers. Unser Vorzimmer hat, wenn wir eine neue Vorzimmerfrau bekommen haben, dann immer gedacht, einer von uns beiden muss immer gekündigt werden. Nach jedem Morgen, wenn wir da rausgekommen sind, haben die immer ganz bedröppelt geguckt. Nachher haben die sich dann immer daran gewöhnt, dass das für uns normal ist. Das Ergebnis war immer super. Und wir waren, das ist auch noch was Lustiges, obwohl du auch im DVE engagiert warst und das eher so ein Du-Trupp ist auch. Ja. Wir beide waren immer per Sie, das hat auch irgendwie, ja, hat nie gestört, so, ja, und also für uns jetzt nicht, ne? Und die anderen haben das schon mal so wahrgenommen, fanden, ja, das eher komisch, aber.
Wir immer professionelle Distanz gewahrt.
Wir hatten auch professionelle Distanz und
dann. Und fuck the
als wir dann beide gekündigt haben, hat Werner irgendwann gesagt, so, wir könnten uns jetzt eigentlich auch duzen, ich habe das nur vergessen irgendwann zu fragen. Und außerdem.
Nach 17 Jahren.
Außerdem habe ich so eine Idee, ich fände es schade, wir müssten irgendwas installieren, dass wir uns regelmäßig wiedersehen. Ich fände es gut, wenn wir einen Podcast machen, dann haben wir irgendwie einen Grund, dass wir uns alle 4 Wochen treffen.
Genau.
Ja. Also Werner war auch so immer der Ideengeber in unseren konzeptionellen Sachen. Und ich hatte dann oft so ein bisschen die Aufgabe, hatte ich mal so ein anderes, das pragmatisch zu organisieren. So. Und ich fand die Idee okay. Hab aber gedacht, gut, das kann man organisieren, das machen wir. Wir machen einen Podcast und das war auch eher so der Gedanke. Ich fand das auch eine tolle Idee, Werner irgendwie alle 4 Wochen auf jeden Fall weiter wiederzusehen, weiter diskutieren zu können. Auch das ist auch sehr inspirierend, unser Austausch immer. Und dann haben wir quasi den Podcast eigentlich angefangen nur für uns und ohne das jetzt abwerten zu wollen. Uns war eigentlich völlig egal, ob das Hörer hat. Also wir haben gedacht, wir treffen uns alle 4 Wochen. Idealerweise noch mit einem Gesprächsgast, einem psychiatrischen Thema, um was Inspirierendes zu haben, um uns weiterzuentwickeln, um miteinander zu quatschen. Und das stellen wir online und wenn das jemand hört, ist das auch gut. Und so hat das angefangen. Dann kam nämlich erst Corona. Das heißt, die ersten Folgen, ja, waren noch vor der Corona-Zeit. Da gab es das noch nicht. Das heißt, dann irgendwie so ab Folge 3 oder 4 merkt man schon, wir haben auch mit so ein paar Einschränkungen dann gekämpft, so mit offenem Fenster und Vogelzwitschern und solchen Sachen.
Ja, und man musste ja lüften.
Ne? Man musste lüften, ganz genau. Und ja, mittlerweile, sage ich mal, haben wir das Glück, dass wir, ja, ich glaube, 55 Folgen gemacht haben. Und wir haben dann irgendwann gemerkt, das interessiert die Menschen. Also, ne, also es interessiert wirklich die Menschen, die zuhören, was wir veranstalten, das freut uns auch und haben diesen Rhythmus beibehalten, alle 4 Wochen eine Folge, 30 Minuten, meistens sind es ein paar Minuten mehr, meistens mit einem Gast und
zu besonderem Thema. Zu einem Thema, genau.
Zu einem Thema und mit der Idee, Psychiatrie im Alltag zu sagen, Psychiatrie ist was ganz Alltägliches, das ist sowas wie zur Arbeit gehen oder einkaufen gehen, das ist was völlig Normales, das muss man entstigmatisieren. Es gibt viele Menschen, die mit irgendeiner psychiatrischen Problematik leben und es gibt Hilfe. Es gibt wirklich einen bunten Blumenstrauß an Angeboten. Man sollte sich nicht scheuen, sich nicht schämen. Man sollte diese Hilfe aufsuchen, damit das Leben möglichst wieder schöner wird. Das ist so unsere Idee. Und das ist auch gelungen. Also das, was wir so an Zuschriften kriegen, an Feedback von unseren Hörerinnen, das ist ein breites Spektrum aus der Bevölkerung. Das sind alle Berufsgruppen in Ausbildung, das sind aber auch Menschen, die jenseits der Psychiatrie sind. Das sind Menschen mit Krankheitserfahrungen, die uns schreiben. Das passt und es kommt gut an.
Vielleicht als Unterschied zu diesem Podcast, wir haben leider kein Video, man kann uns nicht sehen.
Stimmt,
ja. Und, aber dafür haben wir dieses Video heute, wenn ihr euch sehen wollt.
Alle Hörer, die mal wissen wollen, wie wir aussehen können, diese Folge jetzt mal gucken, dann kann man uns auch sehen. Sonst kann man uns leider nicht sehen. Und ein anderer Unterschied ist, wir haben einen starken Themenbezug. Das heißt, wir versuchen immer in einem starken, in klaren Zeitgrenzen von 35 bis etwa 40 Minuten ein Thema anzureißen. Das heißt, wer sich für ein Thema interessiert, kann sich in unserem Podcast, in den alten Folgen mal schauen, was haben die da alles besprochen. Und wir haben sozusagen schon den Anspruch, dass wir seriöse neue Infos zu einem Thema geben. Wir haben dann immer auch Shownotes, wo wir gut recherchieren. Und ja, man könnte unseren Podcast so ein bisschen nutzen, sich auch ja, fachlich im Thema Psychiatrie umzuhören und einfach über das Medium Podcast, über dieses lockere Geplauder. Also es ist jetzt kein Wissenschaftspodcast, wo wir Fachchinesisch sprechen. Wir reden in unserem Podcast genauso, wie wir jetzt mit dir reden, aber eben 35 bis 40 Minuten zu einem Thema.
Ja, also ich finde es auf jeden Fall spannend, dass wir eigentlich theoretisch die gleichen Intentionen haben, nämlich die Entstigmatisierung, auf die gleiche Idee gekommen sind, weil theoretisch könnte man ja jetzt bei eurem Fall zum Beispiel auch sagen, ja mein Gott, dann trefft euch halt oder telefoniert miteinander, aber lasst uns in Ruhe mit dem Thema. Warum muss man es denn dann auch noch hochladen? Und dann entwickelt sich natürlich gerade, wenn man dann auch so viele Hörer hat, natürlich das Schöne ist natürlich, man hat den Austausch, also nicht nur mit den Hörern, sondern auch mit den Interviewgästen und das kommt dann zu Situationen wie heute, dass wir uns halt treffen.
Ja.
Zum anderen ist es so, das ist eine kleine Anekdote, die ich jetzt vor kurzem erst hatte. Ich bin so ein, wie soll ich das sagen, ich habe ja eine WhatsApp-Nummer, wo die Leute mich ja auch kontaktieren können. Und dann hatte ich dann den Fall, dass die Dame, die sich da gemeldet hatte, selber Sozialpädagogin, glaube ich, war sie, und hat dann gesagt, ach krass, du antwortest ja wirklich. Und dann hatte ich ihr halt so eine Sprachnachricht geschickt, so hallo, ja, bla bla bla, und zu ihrer Frage halt und so. Dann sagte sie hatte gerade so einen richtigen Fan-Moment. Und ich dachte so, hä? Ich habe so gedacht, ja, okay, es hören mich vielleicht viele Leute, aber ich bin ja der gleiche Typ sozusagen. Also, aber ich glaube, jeder, der irgendwas verfolgt, und sei es nur sein Lieblingsauto oder sein Lieblings-YouTuber oder seine Lieblingsband oder Sänger oder Sängerin, man kennt sowas ja. Ne? Man hat so das Gefühl, man guckt die Leute. Ich finde immer zum Beispiel die Geistens sind so ein ganz typisches Beispiel, weil man hat so das Gefühl, man kann jede Folge gucken, wie die leben, was die tun, was die machen. Man ist so richtig drin und man kann einschätzen, wenn wieder Robert gerufen wird und so. Und aber wenn du die auf der Straße triffst und würdest dann sagen, Mensch, Robert, mega geiles Leben, was du hast, der würde sagen, wer bist du denn? Was bist du für ein Typ? Ja. Ich kenne dich ja gar nicht so, ne? Und das ist, ja, wenn man halt den Schritt in die Öffentlichkeit wagt, dann ist das halt so.
Also wir antworten auch immer, aber nur per Mail. Das heißt, und wir freuen uns auch tatsächlich über Zuschriften. Und wir haben auch ganz viele Podcast-Folgen schon tatsächlich aufgrund von Zuschriften gemacht, weil sich jemand, meistens schlagen die Menschen irgendjemanden oder Thema vor. Und das wird dann aber über ein paar Umecken, läuft es dann darauf, dass wir meistens mit denen, die was vorschlagen, wenn wir einen Podcast machen, das sind eben die Expertinnen, die waren. Und das ist dann immer eine tolle Folge. Also das heißt, jeder ist eingeladen, ein eigenes Thema vorzuschlagen, was gut bei uns passen kann und auch sich selber vorzuschlagen.
Sich selber vorschlagen,
ja. Ja, ich meine, es macht ja auch Sinn, weil dann, wenn die Community lebt und man halt auch dann merkt, was wollen die, dann hat man da ja auch so das Feedback. Ich habe auf jeden Fall noch ein, zwei Geschichten von euch, die ich noch hören möchte. Und ich habe für jeden noch eine Frage aufgeschrieben, die mir so in den Kopf gekommen ist. Und wir machen aber ein ganz kurzes Päuschen. Ich weiß nicht, Andreas, brauchst du noch ein neues?
Nee, ich habe noch eins.
Ja, eine halbe Flasche noch. Das ist eine Dreiviertelstunde eine halbe Flasche. Eieiei.
Ich bin schon leer, fast.
Dann kriegst du jetzt gleich noch ein alkoholfreies. Wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. Wo ist sie denn? So, da sind wir wieder. Wo ist sie denn, war gerade die Frage. Da ist sie. Du wirst es natürlich kennen, aber ich finde, es schmeckt total lecker, nämlich Mühlenkölsch alkoholfrei.
kenne ich nicht, aber ich bin mal gespannt.
Weil wenn man aus der Nähe von Köln kommt, trinkt man ja vielleicht auch mal, trinkt man auch vielleicht ja auch mal ein Kölsch. Und mir schmeckt es sehr gut, weil ich mag Mühlenbrauerei an sich auch gerne das Mühlenkölsch. Und ja, wenn ich dann bald wegziehe, dann bin ich fast ein bisschen traurig, dass es so viel Kölsch gibt es da nämlich nicht. Wo ich
man kann sich alles schicken lassen.
Das stimmt. Das stimmt. Ja, wir haben natürlich auch drüber gesprochen, ob ihr noch persönliche Geschichten habt. Und ich habe kurz vor knapp von Andreas noch eine Mail bekommen. Und da stand was drin, was mich natürlich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Und zum einen hast du gesagt, dass es dir da so ein bisschen darum geht, auch, dass die kleinen Geschichten auch das ausmachen und nicht nur so große katastrophale Geschichten in der Psychiatrie sind. In dem Kontext, was mir auf jeden Fall wichtig ist, ich sage den Leuten immer, ich glaube, das hatte ich dem Werner auch schon gesagt, mir geht es immer darum, was für eine Geschichte hatte einen Impact auf dich. Also was ist sozusagen eine Geschichte, die du noch im Kopf behältst? Und wenn, keine Ahnung, jemand sagt, ich hatte eine ganz kleine Geschichte nur und nur einen Satz, der mir vielleicht ein Patient gesagt hat, der wichtig war für mein Leben, dann ist das ja eine Impact-Sache für dich. Also das heißt, es muss nicht so diese ganz große Sache sein. Und deswegen fand ich es ganz nett, dass du auch diese kleine Sache zum Beispiel mit einem Patienten, der sich eben nicht umgebracht hat, aufgeschrieben hast. Und vielleicht kannst du, obwohl die Geschichte ja vielleicht tatsächlich so plätschernd schnell erzählt ist, vielleicht kannst du sie trotzdem auch erzählen und auch sagen, warum die für dich so wichtig ist.
Ja, die Frage war ja, gibt es irgendwelche besonderen Geschichten? Und da ist es naheliegend, natürlich an die Sachen zu denken, die außergewöhnlich selten vorkommen, vielleicht auch in der psychiatrischen Versorgung und die man, ich sag mal, auf einer Party erzählen kann, wo alle staunend daneben sitzen und sagen, was, das gibt's wirklich, ne? So kinomäßig. Und, aber das ist es eigentlich nicht tatsächlich. Ich fand, was für mich viel Impact hatte, waren insbesondere die Patientinnen mit ja, schweren Depressionen, die oft einen langen Leidensweg auch hatten, bis sie psychiatrische Hilfe bekommen haben oder auch vielleicht gar nicht mal unbedingt freiwillig auch auf Akutstationen gelandet sind, die vielleicht auch das gab es häufiger, einen Suizidversuch unternommen haben, der beim Versuch geblieben ist, der hat dann nicht geklappt. Ja? Also im Parkhaus das Treppenhaus runtergesprungen und mit dem Fuß auf Etage 1 hängen geblieben. Mhm. Also das ist dann schlecht für den Fuß, aber hat trotzdem das Leben gerettet. Und ein Beispiel zum Beispiel. Und was ich sehr, sehr, was wirklich einen hohen, was ich sehr beeindruckend fand, ist, dass diese Menschen nach einer guten Versorgung auch mit therapeutischen Angeboten nach Wochen oder Monaten froh waren, dass es nicht geklappt hat. Ja? Dass das Leben einen völlig anderen Blick hat, einen völlig anderen Blick auf das Leben hatten. Und ich habe auch viele von denen dann zufällig irgendwie mal Monate oder Jahre später in der Stadt wieder getroffen. Und das sind Menschen, die ein völlig, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normales Leben geführt haben. Und wenn man sich vorstellt, dass die eigentlich in so einer aussichtslosen Situation sich eigentlich das Leben beendet hätten, dann ist das tragisch. Und da fand ich das schon sehr beeindruckend, was wir auch als Gesundheitsdienstleister anbieten können. Also was wir als Psychiatrie leisten können, den Menschen wirklich ja, eine neue Perspektive zu geben oder die zu begleiten, so muss man es eigentlich sagen, denen zu begleiten, das Leben in eine andere Richtung zu entwickeln, die dann nicht mehr so aussichtslos ist, sondern vielleicht sogar mit Freude und Spaß versehen ist.
Es ist halt immer wichtig, dass die Leute, und das ist so die Pauke, die ich gerne jede Folge vielleicht schlagen würde oder jedes Mal auch nochmal ansprechen würde. Es ist halt einfach wichtig, dass die Leute verstehen, dass das in der Regel entweder Krisen sind, die man bewältigen kann oder halt Krankheiten sind, ja, die man bewältigen kann. Ja. Und dass das nicht das Ende von der Fahnenstange ist, wo man sagt, okay, jetzt habe ich tatsächlich keine Alternative. Also
auch Mensch, wenn das sich denn so anfühlt und so aussieht.
Genau, Und ich muss sagen, von denen, das ist jetzt ein bisschen skurril, aber wenn ich das so sage, versteht ihr, was ich meine? Von denen, wo ich sagen würde, okay, bitte bring dich um. Du hast es verdient. Kein anderer auf dieser Welt. Du solltest sterben, weil deine Geschichte ist so ausweglos. Davon habe ich vielleicht einen in meinem Leben, vielleicht in meiner ganzen Laufbahn gesehen, wo ich gesagt habe, okay, also in dem Kontext jo, da fällt mir jetzt auch nicht mehr viel ein, wo man dann sagt, aber selbst da könnte man ja sich an Krümeln festhalten und sagen, okay, oder einen kleinen Strohhalm. Aber die große Masse an Leuten, die mir so sowas jemals gesagt haben, waren immer voll mit Alternativen. Und ich glaube einfach nicht, dass gerade verdreht durch die Tatsache, dass man, dass die Wahrnehmung ja auch verdreht ist, dass man selbst diese eine Person ist, die ich gerade angesprochen habe, ist einfach super, super, super unwahrscheinlich.
Und dass man selbst diese Alternativen alleine entwickeln kann, ist auch super unwahrscheinlich.
Genau. Also
deswegen das Plädoyer, sich da unbedingt Hilfe zu suchen, weil mein Erfahrungswert als Außenstehender, sage ich mal, also jemand, der glücklicherweise nicht in so einer Situation ist, ich habe sehr, sehr viele Menschen erleben dürfen, die froh waren, dass der Suizidversuch ein Versuch war, der nicht geklappt hat.
Ja. Und ich habe selbst am eigenen Leib, das habe ich selber im Podcast auch schon erzählt, die Reue nach einem fast geglückten und dann, leider schiefgelaufenen Suizid, die Reue habe ich selbst erfahren von diesen Menschen, die gesagt haben, scheiße, eigentlich wollte ich mich nicht umbringen. Sie sind dann trotzdem gestorben, weil es dann schiefgelaufen ist. Und das tut einem als Pfleger auch so weh im Herzen, wenn man dann kurz vor dem Tod mit jemandem spricht und der dann sagt, nee, ich hätte mich eigentlich gar nicht umbringen wollen. Es ist einfach ganz beschissen gelaufen und ich habe in dem Moment, wo ich dann das gemacht hatte, nicht nachgedacht. Und du denkst dir nur so, ja, in dem Moment kann ich dir jetzt auch, ich kann dir mehr helfen. Also da konnte kein Chirurg und kein anderer Arzt mehr helfen. In der Situation war es halt rum. Und die Reue sprach mich an. Und das war echt
das geht auch. Alter. Du hast wirklich jemanden mal getroffen, der sich umbringen wollte, dann sich umentschieden hat, hinterher, aber durch den Suizidversuch dann so geschädigt war, dass er dann doch gestorben
ist. Ja, das habe ich in meiner ersten Solo-Folge, deswegen, ich kann das jetzt auch so benennen, weil theoretisch kann man sich das alles nochmal anhören, wenn man das wollte. Das ist jetzt nichts, wo ich jetzt spoilern würde oder wie auch immer. Das war eine Frau, die ist halt einfach aus 15 Meter Höhe auf den Beton gesprungen und ist halt mit den beiden Beinen gelandet, also kerzengerade gelandet. Und die hatte halt, und ich war der Ersthelfer an dem Moment und sie hat halt noch gelebt und sie guckte mich an und sagte, ich habe einen Fehler gemacht und blutete in dem Moment aus. Und da konnte man nichts mehr machen. Die haben dann gesagt, was weiß ich, Helikopter, Uniklinik Frankfurt, weil das war halt jetzt nicht in Köln, sondern die wollten die dann noch verlegen und die ist dann halt einfach, als sie in die Klinik reingefahren haben, verstorben. Und das, und du denkst dir nur so, oh, was, ich kann da nichts mehr machen.
Das ist ja bestimmt noch lange nachgegangen.
Das habe ich noch ein halbes Jahr gesehen. Das, den Blick von der Frau habe ich ein halbes Jahr gesehen, wo ich die Augen zugemacht habe. Jedes Mal habe ich die gesehen, wie sie mich angesprochen hat. Es war wirklich... ich will gar nicht drüber nachdenken. Erzähl mir lieber noch eine andere Geschichte. Du hast mir noch eine, weil die hat mich jetzt persönlich... Man versucht jetzt ein bisschen abzuschütteln, diese ganze Negativität.
Ja, genau.
du hast mir noch eine Geschichte geschrieben, die mich einfach interessiert hat, weil die so skurril war. Was war denn mit dem Piloten los?
Tatsächlich, wir hatten einen Patienten, der war so ein bisschen wie, ich bin nicht so ein Cineast, aber es gibt wohl einen Film, der heißt Catch Me If You Can.
Der ist übrigens sehr gut, der Film. Ich bin nämlich ein großer Cineast. Ich
habe ihn nicht gesehen, aber es gab einen jungen Mann, der quasi im Internet echte Pilotuniform ersteigert hat und damit quasi dann als Pilot auch im öffentlichen Leben aufgetreten ist und das immer weiter auch perfektioniert, also bis hin zum Tatsache, dass er sich auf dem Flughafen bewegt hat oder auch gesagt hat, er hat sein Handy vergessen, muss man eben nochmal in die Kabine rein, in die Umkleidekabine, damit er aus dem richtigen Gate rauskommt, damit die Leute das sehen und ist dann natürlich trotzdem dann irgendwann aufgefallen und es war schon auch ein Mensch, der sicherlich auch eine psychiatrische Behandlung bedurfte und dann auch erhalten hat, aber das sind so wirklich so Besonderheiten. Das ist wirklich, ich habe, wie gesagt, den Film nicht gesehen, aber ich habe es dir, glaube ich, erzählt und du hast gesagt, das ist wie im Kinofilm.
Bitte guck den Film, kann ich dir an dieser Stelle sagen. Bitte guck ihn, der ist wirklich gut.
Meine Kollegen waren auch alle der Meinung, das ist genau wie in diesem Kinofilm gewesen. Und das hat im Leben richtig funktioniert.
Aber dann würde ich jetzt gerade auch für mich und auch für alle meine Hörer natürlich jetzt gerne dann in den Raum werfen, was hast du denn oder was glaubst du, hat der für eine Krankheit? Wie würdest du das diagnostisch, oder vielleicht wusstest du ja auch und es wurde diagnostiziert, oder wie würdest du es benennen?
Ist tatsächlich ein bisschen her. Ich wüsste, also er muss eine Diagnose bekommen haben, sonst hätten wir ihn nicht behandeln dürfen. Das sieht das System so vor und er war natürlich dann auch, als es rausgekommen ist, im Leben, sage ich mal, auch meine, der war eine Ausbildung gewesen. Der hat natürlich auch Schaden verursacht, einen finanziellen Schaden verursacht dann am Ende. Und
ich glaube, die klassische, psychologisch gesehen, ist die klassische Problematik eines Hochstaplers. Klassischerweise bei Thomas Mann, Felix Krull, ist diese eine der Urgeschichten, die darum dreht, so was wie Geltungsbedürfnis sozusagen. Und man würde so narzisstische Störungen in diese Richtung würde es gehen. Und aber das muss nicht die diagnostizierte Problematik sein, weil in der Folge dessen können natürlich Lebensprobleme entstehen, die dann zu Depressionen oder anderen Dingen führen oder auch zu Angststörungen, weil man vielleicht wirklich sich verfolgt fühlt.
Aber initial könnte das könnte ja auch eine narzisstische Akzentuierung sein oder sowas in der Art, ne?
Ich denke mal jetzt tatsächlich, das wird es gewesen sein. Akut haben wir ihn natürlich mit einer schweren Depression wahrscheinlich wirklich auch nur sehr kurz behandelt. Und ich denke, Persönlichkeitsstörungen haben wenig Akutcharakter. Ja, ja. Die wird dann psychotherapeutisch anschließend weiter behandelt.
Ja, ja, die typischen Persönlichkeitsstörungen im Akutbereich sind ja wahrscheinlich nur emotional instabile Borderline oder so.
Oder halt Komorbidität.
Ne? Genau, oder Komorbidität, genau.
Folgen, die daraus ergeben.
Das fand ich mal sehr spannend, wenn man Depressionen gut behandelt hat, was ja möglich ist, sag ich mal, eine Depression sehr gut zu behandeln, dass man am Ende dann, nachdem sie gut behandelt waren, manchmal drauf geguckt hat und gesagt, aber so richtig lebensfähig sind die noch nicht.
Genau, da fehlt was.
Da kam dann das zum Vorschein, was quasi in
Person. Und dann merkt man auch, wie das überdeckend ist. Ne?
Das überdeckt hat, genau. Das war das, was man dann auch ambulant weiter behandeln musste.
Genau.
Ne? So, aber das Akute war dann das, was ins Krankenhaus geführt hat und die Depression und den stationären Aufenthalt gerechtfertigt hat. Die dann gut behandelt, führt nicht zwingend dazu, dass danach das Leben gelöst ist. Ne?
Ja. Werner, auch du hast mir Geschichten aufgeschrieben. Wissen wie beim Nikolaus, oder? So beim Weihnachtsmann. Werner, was hast du Gutes getan? Nee, du hast mir auch was aufgeschrieben. Und zwar, ich habe es extra so ein bisschen für mich kurz zusammengefasst, weil du hast ein bisschen ausgeführt und ich die Geschichte eigentlich auch interessant fand. Ja. Gesellschaftliche Teilhabe eines Nazis.
Genau.
Und das fand ich per se schon interessant, weil das halt auch so ein bisschen sich ja auch von der Politik im Moment und das sind ja auch alles so, dieses Faschismus-Thema ist ja auch so präsent. Und genau, was hast du erlebt?
Also, habe es mehrfach erlebt. Ich kann ja mal die Geschichte so ein bisschen zusammen zu erzählen. Das ist so ein Sammelsurium aus mehreren Fällen. Das, was ich jetzt erzähle, die ist so in dieser Kombination hat sich nicht ereignet, ist vielleicht auch aus Datenschutzgründen wichtig, das so ein bisschen zu mischen. Aber einzelne Dinge aus dem, was ich dir jetzt erzähle, die gab es. Und vor allem die Quintessenz, die ist bei mir, also soll ich eine Geschichte erzählen, die mich selber zum Nachdenken gebracht hat.
Genau.
Also stell dir vor, ein junger Mann, 18 Jahre, und lebt bei seinem Bruder, wurde verlassen von seiner Ursprungsfamilie, die geschieden war, hat sehr an seinem Vater und wie auch an der Mutter gehangen, die aber dann selber so viele Probleme hatten, dass sie sich nicht mehr um die eigenen Kinder gekümmert haben. Hat selbstständig gelebt, hat eine Psychose und eine Suchterkrankung entwickelt, dieser Mensch. Und es ging um Teilhabe. Ich war in der damaligen Zeit Leiter der Ergotherapie und habe mit den Leuten auch Gespräche geführt, um mit denen zu sprechen, ob sie nachfolgende Therapien machen. Wir haben damals eigentlich mit großem Erfolg unser ganzes Therapieangebot, Andreas und ich, ambulantisiert. Das heißt, man konnte das immer alles nahtlos ambulant weitermachen. Und er hatte Schule abgebrochen, hatte auch keine Lehrstelle gefunden, war so ein junger Mann und hing sozusagen ohne Angebot bei seinem Bruder. Und es war so der Gedanke, dass wenn diese Person keinen Anschluss hat, wird die wieder sehr schnell wieder psychotisch und greift auch wieder zur Flasche. So. Also hab ich mir sozusagen überlegt, könnte man vielleicht dem etwas anbieten. Ich habe auch mehrere Gespräche gegeben. Irgendwie hat mich der Mensch irgendwie interessiert und es hat erstmal nicht geklappt. Da ist dann nicht in diese, wir hatten so eine Möglichkeit, dass man die Arbeitstherapie bei uns weiter besuchen konnte, kann man immer noch. Wir wollten den in die Arbeitstherapie ambulant weiter einbinden, dass der wohin geht. Das hat erstmal nicht geklappt. Ich hatte dann mehrere Gespräche mit ihm, habe mit ihm gesprochen, was ihn denn interessiert und was er denn so macht und im Hinterkopf hatte ich, der wird jetzt keine Umschulung beginnen können, dafür ist er zu krank. Und der wird auch keinen Job beginnen können. Da wird er nach kurzer Zeit wieder erkranken. Aber man kann auch nicht nichts machen, den nach Hause schicken, ist auch doof. Also meine Idee war, der macht irgendwas vielleicht in der Arbeitstherapie. Ist mir nicht gelungen. Und das ist jetzt das Spannende, dass mir es nicht, und das hat mir zu denken gegeben. Der hat dann so gesagt, ja, das sah übrigens aus, gefährlich aus, wie so ein Nazi-Schläger, so ein Skinhead hat er auch ausgesehen. Und der sagte dann zu mir, ja, ich habe jetzt Freunde gefunden und so, da machen wir so Lagerfeuerabend und so. Das sind die Leute von so und so, das war so eine Jugendorganisation einer rechten Partei, ich sage jetzt nicht. Also, ja. Er war Nazi sozusagen und war auch stolz drauf und hat so berichtet, wie ihm das sozusagen Kraft gibt. Habe ich mich natürlich, fand es ausgesprochen ekelhaft, aber aufgrund meiner therapeutischen Distanz habe ich mich da einfach zurückgehalten sozusagen. Habe weiß Gott nicht geraten, das zu machen, habe mich aber auch nicht eingemischt und habe jetzt mit dem eine politische Diskussion begonnen, obwohl mir das schon sehr schwer gefallen ist. Und hat dann gesagt, aber stand eine Bindung zu ihm, hat dann gesagt, aber wir machen was Gutes, wir werden jetzt auch was unternehmen gegen Kinderschänder, das ist eine tolle Sache, das müssen Sie doch als Psychologe doch auch gut finden und so. Auch zurückgehalten und dann habe ich gemerkt, er will teilhaben, er möchte gesellschaftliche Teilhabe, politische Teilhabe auch. Und dann hat er irgendwann stolz berichtet, ich habe es geschafft, ich bin jetzt aufgestellt worden, ich bin jetzt Mitglied dieser Partei und ich bin jetzt auf der Liste dieser Stadt.
Also auf der Parteienliste für die Wahl von dem Stadtrat, okay.
Ja, für irgendeine Gemeinde, also es war jetzt nicht die zentrale, also es war für irgendein Stadtteilparlament.
Ja.
So. Und dann habe ich mich auch relativ zurückhaltend verhalten, habe dann nach Feierabend das gegoogelt, ob das stimmt oder ob er sich da irgendwas einbildet. Und habe diesen Namen gegoogelt und habe auch geschaut, ob es es gibt. Und das stimmt. Er war da tatsächlich. Und ich habe den Namen auch noch mal öfter gefunden, seinen Namen. Interessanterweise auch bei einer Partei, die mir selber nahesteht. Sozusagen einer gemäßigten.
War er dann vorher dort?
Nein, es waren Aktivisten. Ja, habe ich im Forum habe ich den Namen entdeckt. Die haben gesagt, die So-und-So-Partei, also diese Nazi-Partei, die pfeift aus dem letzten Loch und die haben keine Kandidaten mehr. Jetzt müssen die da auch so, da war anscheinend bekannt, dass er eine Behinderung, eine psychische Behinderung hat. Jetzt müssen die schon mit psychisch Behinderten arbeiten, um ihre Liste vollzukriegen. So gelesen und dann einen Tag später ist mir das dann irgendwie so, weiß ich, das erkennt wie so ein unangenehmer Nachgeschmack oder wie so ein Déjà-vu ist mir da irgendwas aufgestiegen. Da ist mir was gekommen. Ich dachte, gut, wer hat jetzt gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht? Und wer war sozusagen desintegrierend, hat jemand diskriminiert? Und dann haben wir gesagt, gut, in dem Fall war diese Nazi-Partei integrierend. Wir haben ihm gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht, haben ihn aufgestellt. Und diese Partei, die ich wähle, die hat ein Forum gehabt, wo die sehr stark diskriminierend, aussondernd waren sozusagen, auch abwertend. Und dann habe ich weiter nachgedacht und bin dann irgendwie zum Schluss gekommen, Integration, gesellschaftliche Teilhabe ist nicht unbedingt ein schöner Job. Wir Therapeuten heften dem so ein Attribut an, so ein Geruch, als ob wir was Edles tun, wenn wir gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen. Aber gesellschaftliche Teilhabe ist das, was die Menschen selber wünschen. Mhm. Und wenn wir einen Menschen haben, der ganz anders denkt als wir, dann nimmt er auf diese Weise an der Gesellschaft teil. Da habe ich natürlich auch meine Grenzen. Ich habe ihm dabei nicht geholfen. Aber er ist doch nicht zur Arbeitstherapie gegangen. Er hat auf diese Weise seine gesellschaftliche Teilhabe verwirklicht als Nazi in einer Nazi-Partei. Das war heftig für mich, hat lange für mich noch nachgewirkt und hatte für mich sozusagen so mich nochmal darin bestärkt, dass therapeutisch zu arbeiten nicht unbedingt immer was Schönes ist. Es ist nicht so was wie den Krötenzaun bauen und Frösche und Salamander oder Robben zu retten oder sowas.
Sondern es ist
zum Teil auch ein Übungsjob, ja. Und unter Umständen ist es vielleicht ethisch durchaus vertretbar, in der Rüstungsindustrie zu arbeiten oder sowas zu machen, als einen Therapeutenjob zu machen.
Also was mir gerade hochkommt, weil das macht ja natürlich auch in mir Gedanken, wenn du sowas erzählst, ja. Das erinnert mich ein bisschen an unser Gespräch, was wir in eurem Podcast gerade geführt haben. Ich sage, wer sind wir, dass wir sowas bewerten? Und am Ende sind wir Dienstleister. Mhm. Und die Dienstleistung, die wir machen können, ist, dass wir führt uns an Grenzen, aber die halt auch uns sozusagen abspaltet von unseren eigenen Interessen. Ich habe als Pflege die Aufgabe, dass der Aufenthalt für ihn möglichst gut sein soll, dass möglichst therapeutische Dinge eingestielt werden, dass der den Tagesablauf und Struktur adäquat hinkriegt. Aber was der in seiner Freizeit macht oder wenn der entlassen wird, macht, ist auch, muss man so hart sagen, nicht nur nicht meine Aufgabe, sondern es geht mich auch einen Scheiß an.
Und da ging es nicht um, da ging's, das war schon Thema der Therapie, es ging bei Ihnen um gesellschaftliche Teilhabe. Er wollte, ich hatte so die Idee, der macht Arbeitstherapie, verbringt seinen Tag damit, irgendwas Sinnvolles zu tun, was zu produzieren und so, lernt darüber Leute kennen. Er hat seinen eigenen Weg gewählt.
Genau, aber das ist halt auch deine therapeutische Schablone, die du da angesetzt hast. Du hättest ja auch sagen können, guck mal, da hinten ist diese Nazi-Partei, die haben auch eigentlich ein ganz gutes Standing in ihrer kleinen Gruppe, die die haben, und du siehst, vom Aussehen würdest du da gut hinpassen. Hättest du doch auch machen können. Also theoretisch. Ich meine, das ist jetzt nur so überlegt. Ne? Ich meine, dann hättest du auch deine Aufgabe erfüllt gehabt. Und so hat er das halt selber mit Inhalt gefüllt. Ich will das gar nicht, also wir sind da hier am Tisch, glaube ich, alle einer Meinung. Aber manchmal muss man sich so überlegen, für was bin ich eigentlich da? Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Schön. Deswegen, das ist immer die gleiche, was ich, wie gesagt, in eurem Podcast auch gesagt habe. Wer bin ich, dass ich sowas bewerte? Mhm. Ja. Und wenn ich halt einen frischen Autounfall reinbekomme mit Diabetes 2 mellitus, dann sage ich auch, ey, das ist eine Psychiatrie. Damit haben wir eigentlich nicht so viel zu tun. Und da muss ich halt sagen, ich mache meine Aufgaben. Ne? Und das ist halt, aber das ist halt klar. Aber es ist auch spannend, sowas. Ich finde es richtig spannend. Das bringt einen selbst halt aus. Es kribbelt so ein bisschen, wenn man das hört.
Für mich hat es dazu geführt, zu sagen, also als Therapeut zu arbeiten, oder therapeutisch zu arbeiten, ist nichts Ritterliches. Ist nichts Edles. Es kann auch sowas zu beobachten, wie er es an so seine Teilhabe verwirklicht, der Nazi-Partei, kann auch ein Scheißjob sein.
Auf jeden Fall. Ich habe zwei kurze Fragen an euch. Wir versuchen, die mal kurz zu beantworten, weil vielleicht ist es schwierig, vielleicht auch nicht. Für jeden eine andere. Die habe ich mir zum Schluss jetzt noch überlegt. Wer möchte zuerst? Hand hoch. Ach, ist egal, wir nehmen den Werner. Ja. Werner, bei dir ist Fragen vielleicht ein bisschen einfacher. Und zwar, ich bin ein großer Cineast. Ich finde viele Filme sehr gut, gucke viel zu wenige, weil ich zwei kleine Kinder habe, aber meine Bibliothek vom Blu-ray hat, glaube ich, die 2000 schon überstiegen. Ja. Und ich bin immer auf der Suche nach neuem Futter. Und du kennst dich ja wahrscheinlich in der Psychiatrie und auch in der Psyche und der Psychologie aus.
Ja.
Ich habe letztens mir wieder überlegt, gibt es irgend vielleicht einen Film zum Thema Psychiatrie und Psychologie, den ich noch nicht kenne und den du mir vielleicht empfehlen könntest?
Ja, gut.
Was ist dein Lieblingsfilmserie?
Mir fällt jetzt gerade eine Serie ein, Homeland.
Okay, die habe ich tatsächlich noch nicht geguckt.
Man guckt dir Homeland an, die Darstellung, die Heldin ist schizophren, wird aber erst in späteren Folgen, ich hoffe, nicht zu viel gespoilert.
Ja, ist okay. Tut mir jetzt leid für alle, die zuhören.
Und es ist wunderbar, finde ich, dargestellt. Und auch positiv sozusagen.
Okay.
Die ist tatsächlich die Heldin und trotz Psychose.
Ich habe vor kurzem, weil ich auch ein großer Fan des deutschen Films bin, man möge mich jetzt schlagen, viele Leute finden das ja eine ganz schwierige Aussage, ich weiß, aber ich bin trotzdem großer Fan des deutschen Films und nein, deutscher Film ist nicht nur Ein Uhr Küken oder wie das Ding heißt. Der letzte Film, wo ich drüber gestolpert bin, den ich auch ganz großartig fand, war der Film Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? Und da geht es um eine Familie, die sozusagen ihr Leben lebt auf dem Campus oder sagen wir mal, dem Gelände einer Psychiatrie und der Vater ist der Chefarzt und die Kinder wachsen sozusagen mit der Tatsache auf so einem Gelände zu leben und die Mutter will da ausbrechen. großartig, David Striso, fand ich mega toll. Alles gut, das so als Tipp. Und Andreas, für dich habe ich die Frage hinsichtlich deiner Arbeit, weil ich das, wie gesagt, ich habe so oft und die ganze Zeit drüber nachgedacht, was macht der in Berlin, was macht der in Berlin? Meine Frage an dich, was würdest du in den nächsten 12 Monaten hinsichtlich deiner Arbeit in der Politik noch durchsetzen, beziehungsweise woran arbeitest du, was in den nächsten 12 Monaten abgeschlossen sein wird?
Puh, das ist schwierig, weil das abgeschlossen sein wird, liegt ja tatsächlich in meiner Hand. Das hatten wir eben schon gehabt.
Genau.
Ne? Also abgeschlossen sein wird, kann man, glaube ich, nicht sagen. Aber ich kann sagen, was ich in den nächsten 12 Monaten sicherlich auf Top 1 auf der Agenda habe. Das wäre die Reform der Ausbildungen unserer Berufe, die mehr als 30 Jahre veraltet sind. Das ist auch schon ein Thema, das wir entsprechend 30 Jahre immer wieder vorbringen. Und sobald jetzt quasi die neue Bundesregierung die gesundheitspolitischen Ämter besetzt hat, wird das mein Top 1 sein. Die Reform von Physiotherapeutinnen, Ergotherapeutinnen, Logopädinnen, also die Berufsgesetze, ja, nach 30 und mehr Jahren, abhängig von der Berufsgruppe, wieder auf ein aktuelles Niveau zu heben. Ich sag mal, da gab es noch kein Internet, als man diese Inhalte definiert hat. Mhm. Und das hat viele, viele Nachteile. Und also viele, viele Nachteile darin, dass wir zum Beispiel selbst bei zugewanderten Arbeitskräften, die wir wegen des Fachkräftemangels selbst innereuropäisch feiern müssten, dass die halt dann nicht eine Gleichwertigkeit nachweisen können, weil unsere Berufsinhalte so veraltert sind und dann noch idealerweise irgendwelche alten Sachen nacharbeiten müssen, damit sie ja arbeiten dürfen.
Und wie ist dein Ausblick auf Erfolg? Was glaubst du ungefähr, dass es was wird, wenn wir von 1 bis 10... 10 das Beste?
Also ich würde sagen, das wird nicht in den nächsten 12 Monaten gelingen, aber ich bin sicher, dass es in dieser Legislatur, so sie dann 4 Jahre hält, das würde ich jetzt mal
vorstellen. Toi, toi, toi.
Dass wir das in dieser Legislatur beginnen werden.
Sehr gut.
So, ja.
Gut, ihr zwei.
Ich habe einen Roman-Tipp, wenn
du mich so fragst. Den gibst du mir gleich danach und ich schreibe. Nee, komm, sag ihn schnell. Zieh ihn durch. Sag ihn schnell.
Camilla Grebe und Arsa Treff, die haben es vor 15 Jahren geschrieben. Der erste Roman heißt Die Therapeutin, der zweite Das Trauma und der dritte weiß ich nicht mehr genau. Und das ist einer der besten Psychologen-Romane.
Okay. Dann werde ich mir den noch aufschreiben. Ihr zwei, es hat mich sehr gefreut, dass ihr da wart.
Sebastian Bergmann, den muss man auch.
Okay, ich sage auf jeden Fall nochmal Danke an Kai, dass er uns zusammengeführt hat. Das war eine sehr gute Idee gewesen. Ich lade alle herzlich ein, den Podcast Psychiatrie im Alltag zu schauen, zu hören, weil zu schauen gibt es ihn leider nicht, aber zu hören. Ich fand es toll, euch kennengelernt zu haben. Wer Kontakt zu euch aufnehmen will, wird bei dem Psychiatrie im Alltag wahrscheinlich alle Kontaktdaten finden. Ich werde auch in den Shownotes unten nochmal alle Links von euch auch mit reinschreiben, dass die Leute euch finden werden. Wer mir eine Nachricht schicken will, nutzt bitte weiterhin die WhatsApp-Nummer. Alles Weitere und alle Links gibt es auf www.geschichten-aus-der-psychiatrie.de. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend, kommt gut nach Hause und schön, dass ihr da wart. Vielen Dank.
Schön, dass wir uns hier so halten konnten.
War sehr klasse,
hier im Bettenkeller.
Bis dann.
Tschüss.